So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pinsel statt Pillen, dem Podcast über Mental Health, über Kunst, über kreatives Arbeiten. Wir reden hier über unseren Gemütszustand und wir reden hier auch über Schreiben und über Musik. Apropos Musik.
Statt Pillen mit Dennis Wölfel und Patrick Binhack.
So, den geilen Banger-Beat, den ihr jetzt gerade gehört habt, der stammt nicht von mir, sondern der stammt von meinem Co-Host, der mir gerade gegenüber sitzt. DJ Atashi, beziehungsweise im Personalausweis steht es ein bisschen anders, Dennis Wölfel.
Ja. Guten Tag, liebe Leute.
Mein Name ist Patrick Binhack oder Pat und ich bin eher für das Schreiben zuständig. Ich bin der Autor, ne? Wir haben euch in der letzten Folge, in der ersten Folge, ein bisschen erklärt, wo wir hinwollen. Also was hier überhaupt passiert und was der Grund ist für diesen Podcast. Und ich glaube, wir haben schon ein bisschen angeteased, meine ich, was in der zweiten Folge kommt. Dass wir uns so ein bisschen besser vorstellen wollen und gerade diese großen Themen Schreiben bei mir jetzt und Musik eben bei Dennis ein bisschen mehr in den Fokus rücken wollen. Und deswegen gehen wir jetzt sozusagen in ein Interviewformat über, mehr oder weniger. Das heißt, Dennis steht heute im Mittelpunkt und es gefällt ihm sehr gut.
Ja, absolut.
Kann ich jetzt schon mal sagen, ja. Ich habe mir im Vorfeld ein paar Fragen überlegt. Jetzt muss man dazu sagen, wir kennen uns ja auch seit einem Jahr knapp, bisschen länger. Das heißt, natürlich haben wir auch über Dinge vielleicht auch noch nicht so gesprochen und lernen uns vielleicht in der Folge auch ein bisschen besser kennen, was das auch ganz interessant macht. Also,
ja, absolut.
Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir erklären hier irgendwelche Sachen, die wir schon 10-mal besprochen haben. Im Gegenteil, also ich bin auch gespannt, was da für Antworten kommen werden. Er hat, wie gesagt, gar keine Ahnung, aber es wird jetzt nicht.
Also das ist wirklich jetzt, das wird komplett first try in dem Sinn.
Also ich sehe in der Deckenlampe cool. Den Schweißtropfen glitzern auf seiner Stirn.
Aber alles kann auch von der Erkältung sein, ein bisschen. Also entschuldigt mal, wenn ihr mal Geräuschbare hört oder so. Ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen.
Ja.
Also, ich habe schon Guzel drin und alles, aber...
Ihr denkt, also Guzel zur Übersetzung ist ein Bonbon?
Ach, stimmt, volle Dialekte.
Scheiße. Und wahrscheinlich denkt ihr das Gleiche wie ich und denkt, hey, ich höre überhaupt nichts, denn ich höre auch wirklich gar nichts, dass du irgendwie stimmlich angeschlagen sein solltest. Ja, aber wir gucken mal, vielleicht kommt es ja, ne? Mhm. Genau. Also, kurz noch mal zur Erklärung. Dennis ist DJ und Musikproduzent.
Genau.
Ja, genau. So, und meine erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, und damit starten wir auch schon rein, ist, warum Musik?
Oh, das kann ich so eigentlich also, gar nicht sagen.
Es geht ja immer darum, dass Kunst, ich erkläre es dir noch kurz, warum ich das frage, dass Kunst so ein bisschen ein Ausdruck ist von sich selbst. Ne? Also man drückt sich selber aus dadurch. Und es gibt ja unzählige Arten und Weisen, wie man das machen kann. Also es gibt Ballett, es gibt Fingerfarben. Ja, was auch immer. Es gibt Tanz. Warum ausgerechnet hat es dir die Musik angetan?
Boah, also da muss ich jetzt weit in meine Kindheit zurück tatsächlich. Also
ja,
ich war schon als Kind, habe ich Schlagzeug gespielt. Ich habe ja Schlagzeug gelernt aktiv.
Ah, okay.
Hatte auch Schlagzeugunterricht. Und ich war irgendwie so gut da drin, dass ich, keine Ahnung, es hat mir mega Spaß gemacht, auch so Energie rauslassen. Aber ich war eh Energiebündel so. Und Schlagzeug hast du ja eh Koordination gebraucht und alles Mögliche. Und
Band gespielt auch?
Oder? Nee. Nur für mich. Ich habe es mal zwei, dreimal probiert, aber daraus wurde irgendwie nie was.
Dieses klassische Eltern in den Wahnsinn treiben Instrument.
Nee, nicht einmal. Tatsächlich nicht einmal. Die haben das richtig gefeiert. Da gab es auch eine Situation, die fällt mir gerade ein. Da war ich mal im Schlagzeugunterricht. Und da war dann ein Älterer, weil mein Lehrer kurz weg war, kam ein Älterer, wo nach mir dran kam rein, hat mir so irgendwas gezeigt auf dem Schlagzeug, so einen Rhythmus.
Okay.
Dann habe ich sofort nachspielen können. Und dann bin ich heim und habe nachgespielt. Und das war halt schon eher was für Fortgeschrittene. Und dann kommen meine Eltern irgendwann rein.
Musikalisches Gehör, ne?
Cool, mit übelsten Augen. So, hey, wie spielst du gerade? Und ich so, das wurde mir vorhin gezeigt und ich habe es halt direkt nachgespielt. Und,
okay.
Ich war schon immer so, Rhythmusgefühl und so hatte ich schon immer. Also das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt worden. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ich hatte auch eine Zeit lang dann, wo ich gar nichts Musik am Hut hatte tatsächlich. Und dann habe ich auf Malta gelebt eine Zeit lang. Und auf Malta habe ich dann von Hardwell, das ist ein Produzent und ein DJ von der Elektroszene.
Das sagt mir sogar was, obwohl ich da Und wie die Leute wissen, weniger im Elektrobereich unterwegs bin, was ich privat höre.
Nee, aber und den habe ich dann live gesehen auf einer Show. Und dann, und dann irgendwie,
auf Malta?
Auf Malta.
Okay.
Das war so von MTV, war das dann so, kostenlos hingehe. Und dann war das sowas wie DC Rascal, dann von Hideaway die eine, die, also die heißt Hideaway. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Aber auf jeden
Hideaway.
Fall.
Hideaway. Ja, nicht Hideaway.
Hideaway, H-I-D-E.
Also nicht What is Love?
Nein. Und auf jeden Fall, da waren halt immer, also das Feuer zum Beispiel, war Martin Garrix und 50 Cent dort, also.
What?
Ja, ja.
Okay, das was für ein Mix.
Free und dann kann
cool,
halt
okay, aber das ist ja geil.
Und da habe ich halt den DJ gesehen und dann habe ich so irgendwie in mir drin gehabt, boah, das will ich machen. So, das hat einfach dann so, hat mich voll ergriffen in dem Moment, weil für mich war dieser Moment, da waren halt 40.000 Leute dort und er hat es geschafft, wirklich jeden einzelnen selbst in den Hinterstellen rein zum Tanzen zu bringen. Einfach, indem der einen Knopf gedrückt hat und seine eigene Musik gespielt hat. Und das hat mich so ergriffen, wie das funktioniert, dass ich dann noch an demselben Abend
diese Macht hat, um, die praktisch diese Pers oder diesen Einfluss, ich sag's mal so, dann klingt es nicht so ganz negativ, aber.
Ja, aber es ist halt in dem Sinn Macht.
Es
aber
ist
halt
natürlich
positiv
Macht,
genutzt,
ja.
Nicht negativ ausgenutzt, sondern positiv genutzt.
Jemandem eine gute Zeit zu bescheren.
Genau, so ein bisschen, und das ist dann irgendwie so bei mir hängen geblieben. Und seitdem hab ich immer mehr gemacht, habe mich immer mehr informiert darüber. Irgendwann habe ich Studium angefangen mit Musik. Und so kam das eigentlich dann.
Gibt es denn andere Bereiche in der Kunst, wo du dich auch ausprobiert hast?
Nee.
Weil es ist ja oft so, dass Leute, die so ein bisschen was Kreatives machen, sagen, hey, ich bin also wie ich jetzt als Schreibender auch mal zeichne, zum Beispiel oder sowas in der Art. Gibt es da irgendwas, wo du Parallelen siehst?
Tatsächlich, so dumm, wie es sich jetzt anhört, Minecraft.
Echt?
Ja, tatsächlich. Wenn ich mal in der Musik zu unkreativ bin und ich merke, ich habe mich irgendwie festgefahren, aber und ich tagelang nichts mache,
das ist kreativ, ja geil.
Dann tue ich tatsächlich Minecraft spielen, dass ich einfach so, aber nicht im Survival-Modus, sondern einfach wirklich, dass dieser Output da ist, tue ich einfach im Creative-Modus irgendwelche Häuser bauen. Irgendwie in Stein
so ein bisschen,
rein, in einfach ein Meer, irgendeine Villa, irgendein Brunnen. Das heißt, eine kleine Hütte 5x5 und richtig so ein bisschen.
Also hilft dir das ein bisschen, diesen Druck, jetzt irgendwas Bestimmtes fertig zu kriegen, auch dann rauszunehmen, dass du wieder in so einen Free-Flow kommst vom Mind her und dann einfach, okay, das ist sehr interessant.
Also das ist für mich so der Output, weil zeichnen kann ich gar nicht. Das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr gern gemacht habe, aber jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr, ist Mandala-Maler. Weil das ist so, selber zeichnen kann ich
eh nicht. Was sag ich vor?
Aber Mandala, also ich habe wirklich schon heftig.
Das letzte Mal ein Mandala gesehen habe, das ist bestimmt also, 10 Jahre her. Also.
Aber da habe ich auch nicht. Ich habe ein komplettes Mandala-Buch daheim. Also von dem
echt?
Her, ja.
Okay.
Ich mache auch mal nach Zahlen ab und zu.
Okay.
Puzzle zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das auch zu kreative Arbeit zählt, aber Puzzle tue ich auch lieben gern.
Ja, aber ich höre auch immer ganz oft, also ich habe das jetzt auch meine Schwägerin zum Beispiel, die ganz oft sagt, Puzzeln ist so ein was, wo sie einfach runterkommt.
Ja.
Und ich kann das irgendwie, also ich kann das schon nachvollziehen von der Logik her, aber ich stelle es mir für mich, irgendwie ist es gar nicht so, dass ich mich jetzt hier hinsetze, alleine mit so einem Puzzle und so einem Puzzle mache. Das fühlt sich für mich, also so, das hört sich so nach Dulli-Arbeit an dem Kopf irgendwie, aber
es ist halt
ich kann es aber nachvollziehen, warum es funktioniert.
Es ist einfach kopfbefreiend. Aber das Heftige ist halt, wenn du ein Puzzle hast, wo die Hälfte schwarz aussieht, einfach so, und dann probierst du halt aus.
Ja, so Schwarz-Weiß-Puzzle.
Nee, ich habe wirklich mal ein Puzzle gehabt, das war ein 1000er-Puzzle und da war der Rand halt so 4 Puzzle breit, war dann halt einfach schwarz.
Ach so, wenn man so eine Galaxie puzzelt oder sowas, wo so einfach alles gleich aussieht, okay, ja.
Da war halt so, da stehen Sterne geguckt, aber der Stern sah aus wie jeder andere da drauf. Also, keine Ahnung. Aber das weiß ich nicht. Ich würde das schon ein bisschen als kreative Arbeit sehen, weil du musst ja schon um die Ecke denken. Weißt du,
ja,
ich meine?
Ja.
Aber größtenteils spiele ich echt manchmal einfach Minecraft.
Aber das finde ich eigentlich einen geilen Ansatz. So.
Ja,
hat man ja auch oft in diesem, wobei jetzt Minecraft kein spezielles Beispiel in der Richtung ist, aber so Cozy Games, ne? Die ich immer, das ist auch was, wo ich zum Beispiel für mich irgendwie noch gar nicht richtig entdeckt habe. Also ich finde total, es gibt zum Beispiel hier so ein Cozy Game, das habe ich jetzt auf der, da waren wir auf der Buchmesse, meine Frau und ich, und da war unter anderem eine kleine Ecke, wo es um Games ging, und da war ein Cozy Game, das heißt Tiny Bookshop, wo man im Prinzip aus Deutschland, wo man mit so einem kleinen Wägelchen in ein Dorf fährt und dann dort den Leuten einfach Büchern verkauft. Und dann lernt man diese, das heißt, da kommt dann aber auch, die haben auch Stories so, das heißt, da kommt jemand, kauft ein Buch, zum Beispiel, wie man, keine Ahnung, wo es um Babys geht oder sowas so. Und dann kommt er irgendwie 3 Tage später und hat sich getrennt von seiner Frau. Also so richtig mit Backstory und sowas.
Oh, krass geil.
Und dann kann man, also ich glaube, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber soweit, wie ich mich reingelesen habe, wir haben auch mit den Entwicklern ganz kurz gesprochen, weil ich die gefragt habe, ob die Autoren brauchen fürs Team oder so. Und Ja, dann kann man so die Bücher praktisch anpassen, je nachdem, wo im Dorf man verkauft, ob man am Strand verkauft. Das sind dann eher jüngere Leute. Dann gibt's so in der Altstadt sind dann eher ältere Leute, die kaufen so Klassiker und sowas. Also ein cooles Prinzip eigentlich so, ne? Aber so im Allgemeinen habe ich gemerkt, dass es mir total schwerfällt, so cozy Games zu zocken. Also, dass ich jemand bin, wo immer so ein bisschen challenge-mäßig daran geht. Aber so 2-3 Stunden mal einfach sich so berieseln lassen, irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht sollte ich mir das mal aneignen.
Nee, was ich auch mega feier, was mir gerade einfällt, das ist aber auch das ist so ein Prinzip von Systemdenke. Kennst du Satisfactory?
Ja.
Das ist auch total meins. Echt? Weil das ist einfach so, du musst halt immer wieder so, es ist halt stumpf, weil du eigentlich nichts machst, auch schon eine Firma bauen und eine Planetausbeute in dem Sinn, aber dieses System da dahinter aufbauen und immer wieder so drüber nachdenke, okay, das wird aus dem Material gemacht, aber dafür brauchst du dann wiederum noch das dazu, dann musst du die Maschinerie machen und so weiter und so fort.
So eine Logik und so eine Sinnhaftigkeit.
Genau, und das ist halt da dahinter, das ist für mich auch mega runtergekommen.
Aber gibt's doch dann bestimmt auch Parallelen zur Musik, oder? Weil du dann ja theoretisch im Musikproduzieren, wenn du Tracks gestaltest, geht's ja auch darum, eine Sinnhaftigkeit und eine Planung innerhalb des Stücks zu finden, oder?
Teils, teils. Also ich mach's größtenteils wirklich, ich höre auf mein Gefühl.
Ja.
Also zum Beispiel gestern war ich vor dem Klavier gesessen mal ein bisschen und habe einfach vor mich hingeklimpert. Und dann habe ich irgendwie so eine Melodie und auch so ein paar Dreiklänge ausprobiert, wo zueinander passe, vom Gefühl her. Und dann bin ich an meinen Rechner und habe halt einfach dann gemacht in dem Sinn. Und anfangs, ja klar, ich produziere da komplett aus Gefühl, so wie die Übergänge passe, wie die Themen dann zueinander passe, so von den einzelnen Stücken dann. Also in dem Track dann an sich. Aber größtenteils höre ich da wirklich einfach so auf die Stimmung in mir drin. Es kann sein, also ich habe früher tatsächlich ein Album produziert gehabt. Das war mein erstes Album, wo ich glaube, 8 Genres so in einem einzigen Lied verpackt habe.
Also einfach mal praktisch sich auszutoben.
Ja, genau, einfach wirklich so richtiger Freak zu sein. Da passiert dann im ersten Part, ist richtig düster. Dann kommt der zweite Part, wo eher orchestral düster ist. Und im nächsten Part ist auf einmal Progressive House, mega fröhliche Melodien, richtig am Abgehen, richtig atmosphärisch.
Es gibt ja auch so eine,
keine Ahnung.
Im Kunstbereich, und das hat man auch oft im Schreiben, und das gilt wahrscheinlich in der Musik ebenso, gibt es so eine Regel, dass man halt sagt, man muss halt Regeln kennen, um sie zu verschieben. Ja, das heißt, dass die ganz, ja genau, also dass die ganz, ganz großen Künstler, egal in welchem Fach sie tätig sind, immer gewusst haben, was eigentlich gang und gäbe oder was die Regeln sind, die eben gelten sozusagen in diesem Bereich und die dann bewusst aber gesagt haben, ich verschiebe das jetzt. Genau. Also ich fange jetzt zum Beispiel an, einen Kopf als Dreieck zu malen.
Ja, genau.
So, und dann in Form zu gehen, Kubismus oder sowas in der Richtung. Also immer so irgendwelche Leute, die gesagt haben, ich mache es jetzt anders. Ne? Mhm. Und ich glaube, davon lebt ja auch Kreativität, dass man so ein bisschen einfach sagt, jetzt raste ich mal aus, im Prinzip. Scheiß auf alles, ich probier's mal. Und dann gibt's ja ganz oft im Endeffekt den Effekt, dass man dann da sitzt und sagt, hä? Ist ja doch total, ganz geil, total. Irgendwie hat es dann doch funktioniert so, ne? Genau.
Ja, gibt's so, denn? Das ist eigentlich so die Geschichte, wie ich dann zu der Musik gekommen bin zum Schluss. Also tatsächlich auf das eine Konzert, dieser eine Moment, und dann hat es mich da hingetrieben.
Das kann
und
ja reichen, ja.
Kam das eine zum anderen immer wieder mit dem Studium. Und ja, aber ich habe tatsächlich gemerkt, je mehr ich in die Musik abrutsche, desto mehr Gefühle entwickle ich und desto mehr kam halt auch dann meine Vergangenheit da damit hoch.
Mhm.
Also das ist dann auch schon ein anderes Thema so.
Ja, natürlich, klar. Also, dass da immer Emotion drin steckt in dem, was man da tut.
Ja, es ist halt emotionaler Ausdruck von mir.
Genau, genau. Und ich glaube, die ehrlichsten Produkte, wenn man das sagen will, oder die ehrlichsten Ergebnisse kriegt man im Endeffekt immer, wenn man emotionaler reingeht und sich einfach ehrlich sozusagen so ein bisschen genau das Ganze durch sich durchfiltert, was da so passiert. Ne? gibt's denn aus handwerklicher Sicht ein bestimmtes Lied oder ein bestimmtes Album, wo du sagst, das ist für mich das Nonplusultra?
Egal von wem jetzt.
Ja, irgendwas, wo du sagst, hey, das ist so gut produziert oder gemacht, dass dich das vielleicht irgendwie immer schon begleitet, dass du das immer mal wieder hörst oder dass dich das vielleicht auch inspiriert hat in irgendeiner Art und Weise. Also
tatsächlich, das ist eine gute Frage, weil ich produziere auch in dem Sinn genreübergreifend.
Was ist denn so das Haupt? Als was würdest du denn so deine hauptsächliche Richtung beschreiben? Weil ich halte jetzt mal die Fresse, weil ich kenne mich mit Elektro gar nicht aus.
Tatsächlich kann ich es dir nicht mal sagen, weil ich gerade in einem Umschwung bin bei mir selber. Ich tue gerade meine Musikrichtung komplett umgestalten. Also ich habe.
Aber was sind denn so Vibes? Sind das eher so trancige Vibes?
Nee,
dancige Vibes.
Dance und Elektrohaus.
Elektrohaus,
okay. Aber auch Progressive House, aber nicht das heutige Progressive House, weil das ist dann eher so in Richtung Techno angehaucht, aber das damalige, so Avicii-mäßig. Okay. So in die Richtung habe ich produziert.
Ja.
Und da bringe ich auch jetzt im Oktober, das ist, glaube ich, wann habe ich gesagt? Ich glaube, der 13. wird es werden. Release ich eine EP mit 4 Lieder. Mhm. Habe ich dir auch mal geschickt.
Ja.
Mhm. Und da habe ich auch Lieder drin, wo ich dann auch sage, so, wo ich auf mega düster produziert habe und so.
Ja, das stimmt.
Und das ist aber auch herausfordernd gewesen. Ich saß da auch mit Angstzuständen dann dran, aber habe trotzdem weitergemacht dann, weil das triggert mich halt, meine Angst. Aber trotzdem akzeptiere ich sie, dass sie da ist und habe es halt dann da rein noch gesteckt. Also das ist wie so ein Zyklus gewesen dann in mir drin.
Ja.
Und da habe ich dann, danach habe ich dann gesagt, okay, dadurch, dass ich die Reize nicht mehr haben kann, gehe ich jetzt in eine ganz andere Musikrichtung. Also werde ich die nächsten Lieder von mir werden ganz anders. Ich werde auch nicht spoilern, was es wird. Das wird man dann sehen.
Ja, ist doch schön, aber dann...
Aber ich habe da tatsächlich so vom Einfluss her, was mich schon immer begleitet, ist das Lied von Avicii, You Make Me. Das ist absolut, das begleitet mich, seit ich auf Malta war, seit es rausgekommen ist.
Okay, aber jetzt weniger aus handwerklicher Sicht, weil du sagst, das ist sehr gut gemacht, sondern weil einfach...
Das ist wirklich auch handwerklich gesehen.
Ah, okay.
Das ist auch tonqualitätsmäßig. Ich kenne kaum einer, der 2014 oder in dem Sinn 2013 so gut produziert hat, dass es heutzutage noch den Standards übertrifft. Ja. Und heutzutage ist die Musikqualität um einiges höher gekommen.
Ja.
Und die können trotzdem noch mithalten, diese Lieder.
Und bleiben wir mal bei Avicii ganz kurz, weil ich den natürlich auch... mit erwähnt habe in meinen Fragen, weil wir da schon öfter mal drüber gesprochen haben. Ich weiß, dass das so ein großer, ich sag mal, Hero ist von dir.
Yep, ja, definitiv.
Oktober 2016, glaube ich, verstorben, wenn ich es
nicht... Nein, 18.
18, sorry, okay. Tim Bergling heißt er.
April.
Echt? Sag mal, was habe ich denn da? Echt? Bist du sicher? Okay.
April oder Mai.
Gut, zum Glück ist ja dein Hero, nicht meiner. Also du solltest die Daten besser wissen. Aber er hieß Tim Bergling.
Genau.
Glaube ich, ne? Okay. Was? Also ich weiß, dass wir in der ganzen Zeit, wo wir uns unterhalten haben und auch über Musik und sowas, immer wieder Avicii viel von deiner Seite aus. Mhm. Weil das einfach, man merkt halt, der hat dich sehr beeinflusst einfach.
Ja, total.
Was verbindet dich denn mit dem? Also warum hat er so einen starken Einfluss auf dich gehabt? Weil der gilt ja schon als Größe.
Ja,
also.
Er war zu seiner Zeit und das auch noch, das war, glaube ich, nach seinem Tod hat er noch den Preis fürs beste Album bekommen und auch beste Singles, was er gemacht hat mit Hey Brother, mit Wake Me Up, mit You Make Me auch unter anderem, mit Waiting for Love. Das sind ja alles Lieder, die sind heutzutage immer noch komplett präsent. Ich habe letztens auf seinem Spotify geguckt, spaßeshalber, der hat immer noch 37,5 Millionen Aufrufe monatlich.
Boah.
Also das ist schon,
krass.
Und der macht seit 8 Jahren in dem Sinn keine Musik mehr.
Ja.
Also das muss schon was heißen. Aber um auf Frage zurückzukommen, was der Einfluss dabei ist bei mir, ist eigentlich diese Ehrlichkeit da dahinter, was er macht. Er war einfach ehrlich, er hat Musik gemacht aus seiner Seele, nicht aus dem Herzen, der wirklich aus der Seele produziert.
Weil du das als jemand vom Fach raushören kannst oder weil du Interviews mit ihm gesehen hast, wo er darüber spricht oder wie kommst du auf die Schlussfolgerung?
Weil es sich einfach echt anfühlt. Okay. Es gibt Lieder zum Beispiel oder Produzenten, ich will jetzt niemanden schlecht reden, um Gottes Willen, aber du hörst einfach bei manchen Produzenten, dass es wegen der Kohle mache oder dass es wegen Industriestandards mache, was sie machen.
Also, dass es nach Kommerz klingt.
Ja, genau.
Okay.
Und ich finde, man hört es raus auch, wenn jemand seinen eigenen Touch den Liedern aufdrückt. Also zum Beispiel, viele meinen, Techno hört sich immer gleich an. So, aber wenn man versteht hinterm Techno, dass da die ganze Atmosphäre von den Basslines mit den ganzen Atmosphären, wie die Kicks sich anhören, wie dumpf, wie aggressiv, wie traurig, wie schwerwiegend, wie leicht aus sich eine Melodie anhört. So. Das sind alles Emotionen, was einen prägen. Und Avicii, finde ich, oder Tim Bergling, hat es halt wirklich auf den Punkt gebracht. Der hat einfach zum Beispiel, wie ist das eine Lied? Das müsste ich googeln, glaube ich. Da hat er über seine Droge oder seine Abhängigkeit von Opium, hat er einfach beschrieben, wo er dann 10 more days, hat er einfach gesagt, er war 10 Tage auf Entzug und so lange hat es gebraucht, bis das Opium aus seinem Körper dann raus ist. Und das hat er in ein Lied verwandelt. Weißt du, ich meine?
Findest du auch, weil wir sind ja ein Podcast über auch Mental Health-Themen, dass du da eine Connection findest in der Form, wie es ihm dann vielleicht auch ging später?
Nee,
weil, also er ist ja schon dieser Druck zu sagen, ich muss halt liefern, den ja die Kunst immer irgendwie hat, zumindest wenn man nach außen tritt damit und sagt, hey, ich möchte vielleicht Geld verdienen oder ich möchte davon leben können. Und das ist ja doch was, aber da kannst du mich auch berichtigen, weil du es wahrscheinlich besser weißt, was ihn ja im Prinzip auch vielleicht sogar in den Tod getrieben hat, weil er dieser, also ich meine, er ist ja super schnell erfolgreich geworden. Also der Erfolg ist ja über ihn reingebrochen, mehr oder weniger. Und auf einmal stand er halt auf Bühnen vor Tausenden von Leuten.
Zehntausenden von Leuten.
Als so ein kleiner Typ. und ich meine, es gibt eine Doku, gibt es die auf Netflix, glaube ich, Tim oder sowas. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber sie soll gut
aber
sein.
Aber das ist die neue, die alte ist viel besser gewesen.
Ah,
ich habe die, hab die neue noch nicht gesehen. Aber
okay, aber dann hau mal einen Tipp raus, vielleicht für die Hörer.
Ja, aber die gibt es
nicht mehr. Achso, die gibt es nicht mehr, okay. Aber findet man die vielleicht im Internet irgendwo noch? Also, wie hieß die denn?
Die hieß, glaube ich, auch Behind the Scenes von Avicii, also von Avicii oder so. Irgendwie so hieß es.
Ja.
Aber die habe ich angeguckt, das war 2019, da war frisch verstorben.
Aber kannst du als jemand, der als Fan sozusagen Avicii hört und aber selber auch Musik produziert, trotzdem kannst du das nachfühlen oder verstehen, was da praktisch auch mit einem passieren kann, wenn man dann auf einmal in so einen Öffentlichkeitsdruck geht, weil es ja doch für so kleinere Leute wie uns, die vielleicht auch sagen, hey, ich würde gerne Geld damit verdienen, die vielleicht auch gar nicht wissen, was das alles so bedeutet. Aber wenn man das dann sieht, dann finde ich schon, dass das so eine gewisse Ehrfurcht.
Nee, tatsächlich mit sich bringt. Was ihn dann hast du mal sein Buch gelesen? Der hat ja ein Buch rausgebracht. Nee. Bester Tipp, wo ich dir geben kann. Generell auch, dass man auch mal weiß, was dahinter abgeht. Da wird es perfekt beschrieben, was da mit ihm passiert.
Also auch für Leute, die vielleicht in der Musik wirklich beruflich tätig sind, allgemein.
Nee, beruflich, oder generell auch Kunst. Generell Kunst, wenn du unter Druck stehst, wenn du erfolgreich bist und je erfolgreicher, desto mehr Stress auch. Und da ist halt wirklich Stressmanagement die Frage. Weil er hat, da steht es auch drin, eine Statistik, er hat einfach innerhalb von, lass mich nicht lügen, ich glaube 4 Jahren, 2011 kamen Levels raus.
Ja.
Da, wo er durchgebrochen ist. Das ist sein Lied in dem Sinn.
Ja, mit dem es losging und sozusagen, das Große. Ne?
2014 hat er dann sein letztes, nee, 2015 hat er sein letztes Album released.
Mhm.
Und dann hat er ja urplötzlich gesagt, so, und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das steht ja, das ist ja auch, glaube ich, die Szene in der Dokumentation, ich weiß ja nicht, ob es in der Neue Au ist, wo er dann irgendwie so mal irgendwas einsprechen muss. Und dann hat er irgendwann den Zelt genommen und sagt, Alter, nee, ich höre jetzt auf, weil der hat Schnauze voll und schmeißt so weg und geht
überfordert einfach. Überfordert halt einfach.
Ja, da war einfach irgendwann Schnauze voll.
Ja.
Und dann ist er irgendwann in Therapie gegangen.
Ah, tatsächlich?
Ja, okay. Der war 9 Monate in der Therapie.
Okay.
Aber was da passiert ist, was ich gelesen habe, auch von der Statistik her, der hat einfach innerhalb 2011 bis 2014, 15 ungefähr über 700 Shows gemacht.
Ist Wahnsinn.
Jetzt rechne dir das mal aus.
Auf die Tage runter, ja.
Lass das.
Mit 800, Flugzeiten, der schon um die Welt geflogen, schlafen.
Lass es 800 Shows sein. Shows, also wir reden hier nicht, ich denke mal, dass da Clubs auch damit zählen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber wenn man sich das überlegt, das sind 4 Jahre, sind ungefähr 1200 Tage und 800 Tage davon war der auf der Bühne gestanden, ein paar Stunden
am Tag.
Und dabei hat er noch Musik produziert nebendran. War noch unterwegs in Chats, hat noch Chatlag über Chatlag bekommen.
Wahnsinn.
Hat dann aber noch währenddessen auch viel Alkohol getrunken, einfach nur, um den Druck noch mehr stand zu halten.
Wie es halt
und immer, das ist halt so dieser Teufelskreis. Wenn du von Anfang an mitgehst, weil er hat auch selber gesagt, ja, wenn das so ein Großer mal macht, so ein Glas Sekt trinke vor einer Show, dann kann er das ja auch mal machen. Und so hat es halt bei ihm angefangen, so dieses, er wusste es nicht besser, er kopiert das vom Vorgänger.
Wie alt war er denn, als er...
Also er wurde ja von Tiesto schon, bevor Levels released worden ist, schon eingeladen, dass er mal hier und da, oder von Laidback Luke, dass er mal ein paar Shows gibt.
Ja.
Also als Warm-Up-DJ in dem Sinn. Und da hat er dann angefangen, auch so einfach Alkohol da davor zu trinken, aber halt unkontrolliert.
War der war schon, also wo es losging, war der volljährig, oder?
Ja,
okay.
Der war volljährig.
Weil das sieht so jung
aus. Ich glaube, 18 war er.
Ja,
gut, aber so 18, 19.
War ja schon krass.
Aber weißt
du, Jugendlicher trotzdem irgendwie, ne?
Ja, klar. Und halt schon vorher... Mental Probleme gehabt, so ein bisschen, ohne dass er es wusste überhaupt.
Ja.
Und dann halt mit dem Stress und mit dem Druck und nicht umgehen können, immer mehr Alkohol, dann kompensieren hier, kaum Schlaf bekommen, der Magen überreizt, dann Tablette hier, Beruhigungstablette da. Und der hat ja auch in Mexiko, dass ich versucht, das Leben schon zu nehmen mit Überdosis von Schlaftablette, weil er einfach auf Entzug war und dann ist er da rein und hat dann versucht, sich, oder wollte halt wahrscheinlich ein paar Pillen nehmen und dann wurde er gefunden von ein paar Leuten. Das kam nie raus.
Ja, wir haben auch, natürlich, wir leben halt auch in einer Welt, wo du so viele negative Einflüsse, wie auf dich einprasseln, so viele Möglichkeiten hast du auch, die auszuschalten, indem du halt Alkohol trinkst, rauchst, Gras rauchst, Pillen schmeißt, scheißegal. Da gibt es ja tausend andere Möglichkeiten. Smartphone ist genauso eine Möglichkeit, sich abzulenken und die Gedanken halt irgendwie auszublenden und sowas. Und gerade wenn du dann vielleicht jemand bist, der jung ist, der unerfahren ist und dann auch noch die Kohle hat, an alles ranzukommen und die Connections, bist du ja ausgeliefert.
Ja, ja, total.
Mehr oder weniger.
Ja, aber das ist halt bei ihm passiert. Und er war einfach in dem Sinn, ich will nicht sagen unerfahren und ich will auch nichts Falsches über ihn jetzt sagen. Aber ich glaube halt wirklich, es ist einfach Unerfahrung gewesen.
Ja, bestimmt.
So dieses, bestimmt. Er konnte damit nicht klarkommen, er hat auch nie Nein gesagt.
Aber das gibt's ja. Genau, das ist ja genau das Thema. Also das gibt's ja nicht nur in der Musik. Das gibt's im Schauspiel.
Überall.
Macaulay Culkin, die ganzen Kinderstars, Britney Spears. Die ganzen Leute, die auf einmal in der Öffentlichkeit stehen und von denen halt verlangt wird, das zu tun.
Genau.
Die dann eben nicht in der Lage sind oder noch nie gelernt haben zu sagen, hey, ich kann gerade nicht, ich brauche eine Pause und es geht einfach nicht, mir geht's nicht gut und sowas. Sondern die halt denken, sie müssen performen.
Ja. Ne? Und es gibt ja viele, viele DJs. Klar, DJ-Beruf ist halt, du bist nachts wach, bist auch noch am Tag teilweise wach und so weiter und so fort. Und du bist halt viel unterwegs. Aber wenn du auch einfach mal dir selber eingestehst, yo, komm, scheiß jetzt mal auf die eine Clubshow, dann habe ich ein bisschen mal 4 Tage mal Off-Days und das brauche ich jetzt, dann gibst halt dein Management Bescheid, ey, ich kann einfach nicht und lieber mache ich jetzt eine Show weniger, bevor ich dann mich die ganze Zeit überreize und dann irgendwann gar nichts mehr machen kann.
Bist du als DJ, findest du, dass das der Ruf des DJs gelitten hat? In den letzten Jahren? Das würde mich mal interessieren, weil ich finde, wenn man die Medien guckt und so, dass jede DJin oder DJ wird und sich halt irgendwo hinstellt und einfach einen Play-Knopf drückt und man vielleicht ja auch gar nicht mehr als derjenige, der halt unten steht und hochguckt, überhaupt gar nicht mehr versteht, was passiert denn da hinten eigentlich oder was steckt da für Arbeit dahin, oder? Also ich finde schon.
Also ich habe tatsächlich, das war 2019, da waren mal meine ehemalige Kumpels, waren mal auf Karlsruhe, glaube ich, auf irgendeinem Fest. Also nicht das Fest, sondern auf irgendeinem Fest.
Ja.
Und da habe ich auch gesagt, hey, da war jemand oben gestanden und hat da aufgelegt. Ich glaube, Rhythmusgefühl hat die noch nie gehört, was das überhaupt bedeutet. Aber heutzutage ist halt so, hast du Kontakte, spielst halt. Das ist genauso wie auf Tomorrowland. Da gibt es einen Namen mittlerweile, so eine Paris Hilton, Alter.
Ja, oder hier nehmen wir ein deutsches Beispiel, Michaela Schäfer.
Ja,
die dann halt einfach.
Also bei denen ist wirklich, die drückt Play und dann macht sie halt fertig und das ist halt sowas.
Ja, aber da interessiert halt keiner die Musik, sondern da interessieren die Leute halt die riesige Glocke.
Ja,
die einfach raushängen. Ja, also
ist sorry, halt traurig, muss man halt so sagen. Ja. Das ist halt trotzdem, der Ruf leidet da darunter.
Das meine
so,
ich das halt.
Ist so, ja, also, jeder kann das. Ja, aber was halt da dahinter steckt, wirklich dann mit den ganzen Knöpfen. Also ich habe jetzt schon mehrmals im Club aufgelegt, klar, vor 5 Leute, vor 70 Leute, vor 300 Leute, vor 1000 Leute. Aber jedes Mal kamen irgendwelche Leute und sagten, hey, machst du das jetzt wirklich live alles? Und ich so, ja, ich mache mir keine Playlist. Sowas,
ja.
Alles, was ich spiele an Liedern, an Tracks, das werde ich mir auch beibehalten.
Das heißt,
ich
du hast theoretisch 2 Turntables?
Ja.
Genau. Und
ja, was heißt Turntables?
Also halt, Turntables in Anführungsstrichen, digital halt, aber jetzt nicht so klassisch wahrscheinlich, wo du...
Doch. Okay. Ich hab so, das nennt sich Controller, da hast du in der Mitte was, wo du so drehen kannst. Und dann musst du halt im richtigen Moment Play drücken und dann musst du den Beat korrigieren ein bisschen. Das, da reden wir über Millisekunden. Verstehe ich,
dass der Takt halt schön übereinander passt.
Genau. Einfach, ja? Okay. So, und das passiert innerhalb von 15 Sekunden, 30 Sekunden immer wieder. Und beim Hip-Hop oder bei Chartmusik hast du halt wirklich nur 8 Sekunden Zeit für einen Übergang. Weil dann muss halt das Ding mal kurz sitzen. So, oder wenn du dann mal von schnell auf langsam gehst, dann kannst du so einen Slow-Effekt reinmachen. Das heißt, dass wenn du Pause drückst, das Ding nicht sofort aufhört, sondern ganz langsam auspendeln und dann kannst du den anderen Beat schön einfaden und dann bist du automatisch, gehst du langsamer, um dann den Takt richtig zu finden, machst noch ein bisschen Hall-Effekt drauf und gut ist, aber viele Leute checken das ja nicht einmal.
Was gibt dir mehr? Also auflegen oder produzieren? Weil ich meine, das sind ja auch eigentlich völlig unterschiedliche...
Ja, das sind total
zwei. Also das eine ist ja, du stehst vor Leuten und treibst die an, sehr laut. Da passiert sehr viel, man ist sehr im Fokus natürlich und das andere findet ja mehr oder weniger daheim statt, so vom Rechner. Also so als.
Ja, das eigentlich als
funktioniert das so als Ausgleich auch ein bisschen?
Ja, ja. Aber was ich mal definitiv mache, will meine eigene Musik live spielen. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Weil
wirklich?
Wenn ich Chartmusik auflege, brauche ich keine Elektrobeats ballern.
Ja, das aber das, eigentlich ist das doch der perfekte Hebel, um naja, deine Musik schon, rauszubringen an die
halt
Leute.
Keine, ich mache halt in dem Sinn keine Dance-EDM-Musik, was halt heutzutage mega gut ist, sondern ich mache halt wirklich spezielle Elektro-House-Musik, wo halt nicht jedermann mag oder jede Frau.
Ja.
So, und deswegen habe ich das noch nie live gespielt. Einen Moment.
Findest du deine Musik besser, wenn es dir schlecht geht oder wenn es dir gut geht?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ist...
Also was ist für dich so, oder sagst du, das kann man pauschal vielleicht nicht sagen? Oder
also was besser ist tatsächlich, wenn es mir schlecht geht, weil dann habe ich einfach einen Output für meine Emotionen.
Ja, das also einfach, okay, um das so rauszulassen im Prinzip, okay.
Also wenn ich jetzt wirklich mal einen miesen Tag habe, wenn ich wieder mal so depressive Verstimmung habe, wenn ich traurig bin oder wenn ich auch sehr wütend bin, weil ich enttäuscht wurde oder so.
Ja.
Da sind auch schon einige Lieder entstanden tatsächlich. Also... Das ist halt einfach ein genialer Output, weil da ist mir auch egal, wie sich's anhört, ob sich's aggressiv anhört, ob sich's scheiße anhört, ob sich's einfach, keine Ahnung, stumpf anhört. Es kommt einfach raus. Ich habe auch viele, viele Projekte, so wo ich einfach abgespeichert habe, die gehen 10 Sekunden, ist einfach nur eine Melodie. Aber Hauptsache die Emotionen dann raus.
Ja, okay. Also so kleine Bits oder sowas.
Ja, genau.
Hörst du dann deine eigene Musik auch, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe einen Scheißtag und ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie rauslassen oder sowas, dass du dann auch ein schlechtes Lied reinmachst? Oder bist du jemand, der sagt, ich steuere dagegen an, indem ich was Gutes reinmache, um mich rauszutreiben aus dieser Emotion?
Jetzt hast du mich A oder B gefragt und ich sag C. Ich höre tatsächlich gar nichts. Ich höre selber privat kaum Musik.
Hä?
Ich höre, ist jetzt richtig fragwürdig.
Das ist richtig fragwürdig.
Aber da, ich höre schon Musik, so ist jetzt nett.
Ja.
Aber
ja, dadurch, du hörst doch im Auto immer Musik, oder?
Wenn ich zum Beispiel zu dir fahre,
ja,
gar nichts. Auf der Heimfahrt genauso
wenig. Ich erinnere mich nur an Autofahrten, aber dann war die Musik eher für mich als für dich, oder was?
Nein. Zu der Zeit damals habe ich auch privat kaum Musik gemacht. Und deswegen kann ich das halt auch dann, da kann ich es dann selber anhören. Aber dadurch, dass ich jetzt gerade auch viel Stress hatte nebenher und was weiß ich, mit Umzug blieb, brauche ich den Reiz halt nicht. Weil ich bin selber jemand, wenn ich auch selber mich vor Musik hocke an einem Tag, dann brauche ich da danach, weil ich 5 Stunden Kopfhörer fahre, dann nicht nochmal Musik oder Beschallung von irgendwo.
Ja, ja, ich hatte, also bei mir war immer so ein Indiz, das hatte ich, also kurz bevor ich in die Klinik kam, bevor die Therapie losging und so, habe ich auf einmal angefangen, dass ich keine Musik mehr gehört habe. Und ich habe vorher immer in der Küche gestanden und habe im Prinzip einfach, wenn ich irgendwie gekocht habe abends oder so, Bluetooth an, Smartphone mit der Box verbunden und dann habe ich so eine Playlist abgespielt. Und irgendwann habe ich gemerkt, erst im Nachhinein so, dass ich gar keine Musik mehr hören konnte, weil mich das genervt hat. Und ich hatte das vor kurzem wieder, dass es eigentlich, wenn es mir gut geht, höre ich wieder Musik, alles gut. Und dann war auch so ein Tag, wo sehr viel los war irgendwie. Also ich saß viel am Laptop, ich habe viel im Bildschirm geguckt, dann war ich unter Leuten, dann war ich irgendwie draußen noch einkaufen, also nur unterwegs.
Mhm.
Und dann hatte ich das abends, dass ich in so einem Reflex die Box angeschalten habe und habe ein Lied angemacht und habe dann ohne Witz, ich stand da, hab das so 15, 20 Sekunden gehört und hab dann gedacht, Alter, ich hab gar keinen Bock.
Mhm.
Und dann habe ich die Musik wieder ausgemacht und hab einfach nur dieses, wie das Geschirr aneinander geklappert hat. So beim Spülmaschine einräumen und so der Kochlöffel, der drin rumrührt im Topf und so, das waren die einzigen Geräusche. Weil ich auch so einen Punkt hatte, wo ich dachte, ey, ich hab so eine richtige Überreizung.
Mhm.
So. Und natürlich, ich kann mir schon vorstellen, wenn man den ganzen Tag halt so mit Headphones dran sitzt und es ballert, dass man dann irgendwie sagt so, ey, boah.
Ja, ich habe halt so viel, so wenn ich auch auflege zum Beispiel, das ist halt, das sind so viele Reize, deswegen verstehen auch manche Leute nicht, wenn sie zum Beispiel, wo ich noch in meinem alten Geschäft war, wenn sie gesagt, weil ich mal gefragt habe, so ey, kann man Musik eventuell ausmachen? Hey, du bist doch Musiker, du kannst es doch ab. Und ich so, ja, aber deswegen ja, ich habe ja nachher noch so viel Musik auf den Ohren, dass ich jetzt meine Ruhe einfach will.
Ja.
So, weil wenn du jetzt zum Beispiel 8,5 Stunden jeden Tag aller nur Musik hörst, irgendwann hast du dir keinen Bock mehr. Aber weißt, irgendwann brauchst du auch mal Pause auf den Ohren, dass du deine Gedanken wahrnehmen kannst, schau mal bitte.
Also es gibt im Autoren-Business, sage ich mal, gibt es auch so eine Regel, dass Leute, die nicht lesen, auch nicht schreiben können.
Mhm.
Und das, was ich Also was ich für mich schon gelernt habe, nur durch Bücherkonsum, also nur durchs Lesen, ist immens, was mir das hilft, besser zu werden. Glaubst du nicht auch, dass das beim Musikhören genauso
ist? Ja, ist so oder so. Also da habe ich mich jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich höre, wenn ich Musik höre, dann höre ich viel Musik. Ich achte auch, zum Beispiel, ich höre viel Hans Zimmer, weil du hast gesagt, das ist was so mein Influence ist, so von der Albe her.
Ja, ja.
Dann höre ich auf der einen Seite höre ich Avicii, auf der anderen Seite höre ich Hans Zimmer.
Sehr cool. Dann war ich so, auf einem Konzert
und dann,
mit meiner Frau, mega geil.
Oh, jetzt bin ich neidisch.
Oh, da kommt jetzt hier, in Kürze, kommt nach Pforzheim hier ein kleines Orchester, was Hans Zimmer Musik spielt. Da habe ich überlegt, ob ich hingehe. Kurzer als Info, könnte man vielleicht zusammen hin. Werfe ich mal kurz ein. Ja?
Nee, aber dann, weißt du, ich habe so viel in dem Sinn Beeinflussung in meiner eigenen Musik, das ist wirklich abartig schon, das sage ich schon selber. Also ich höre von Lo-Fi-Hip-Hop, wo Einfluss hat vom Klang her an sich, zu Avicii, wo mega dance ist und mega so treibend ist, zu Hans Zimmer, was orchestralisch, zu, und jetzt kommt sowas, wo jetzt gerade ein bisschen neuer ist oder in den letzten Jahren eher hochgekommen ist. So, kennst du Ben Böhmer?
Nee.
Sagt dir das was?
Nee, null.
Das ist so Melodic House-mäßig, das ist so Melodic Organic House. Das ist ohne Spaß, wenn du chillen willst, die Musik zum Träumen, oh, ach Gott, es gibt nichts Geileres.
Echt?
Okay. Ich kann es nur empfehlen, ich kann dir auch mal einen Link später schicken.
Ja, schick mal einen
Link. Richtig.
Ja.
Und das sind halt so, das sind vier komplett unterschiedliche Vibes. So, und das ist eigentlich meine Beeinflussung in meiner eigenen Musik.
Ja.
So, und das produziere ich in dem Sinn.
Also ich gucke, dass ich auch das Ganze, die Dinge, die wir heute besprochen haben, ein bisschen in die Shownotes packe. Dass die Leute die Möglichkeit haben, unten dann vielleicht auch nochmal über die Links sich das Zeug anzuhören.
Ja,
eventuell. Oder mal reinzugucken in die Empfehlungen. Ne? Was wäre, gab es so eine ganz verrückte Inspiration für dich? So irgendwas, wo du irgendwie, wo man vielleicht im ersten Moment gerne mit Musik in Verbindung bringt, aber wo man irgendwie, du läufst irgendwo durch die Gegend und siehst ein Gebäude. Als Beispiel, ich werfe jetzt irgendwann was ein und denkst so, oh, krass, und auf einmal kommt dir eine Idee für einen Track.
Boah, das hatte ich tatsächlich schon, aber ich weiß nicht mehr wo. Da muss ich jetzt tief in meinen Gedanken graben.
Ja, das,
aber
das ist irgendwie.
Das ist auch tatsächlich, wenn ich im Wald unterwegs bin zum Beispiel,
so was,
und ich
genau.
höre was, so, dann höre ich Blattgerasche in Verbindung mit meinen eigenen Fußschritten, in Verbindung mit meinem Schlüssel, wo ich spiele. Und dann kommt mir einfach so ein Rhythmus, also keine Melodie, sondern wirklich ein Rhythmus dann einfach. Und durch den Rhythmus kommen die Tonfolge.
Also du bist ja eh ein großer Freund von Natur.
Ja,
auch als Ausgleich natürlich, ne? Würdest du sagen, dass wir da vielleicht auch, also mit wir meine ich vielleicht auch Künstler, Künstlerinnen im Allgemeinen, zu wenig vor die Haustür gehen und einfach aufsaugen, was da draußen passiert, weil da einfach vieles stattfindet, was uns schon einen Hinweis gibt oder eine Idee gibt oder eine Inspiration gibt?
Definitiv. Also ich habe die besten Ideen hatte ich wirklich, wenn ich einfach das mal ein bisschen produziert habe, nicht mehr weiterkam, in der Natur war und dann dieses Runterfahren da davon.
Ja.
So in der Natur dann und das Aufsaugen, die Atmosphäre da davon, ging das viel besser. Also ich bekomme auch immer mehr mit, dass kreative Leute oder man am kreativsten tatsächlich ist, wenn man in der Natur ist. Weil man da verbunden ist mit der Natur und dadurch den Raum und den Platz im Körper und im Geiste bekommt.
Ja.
Dass man da auch kreativ sein kann oder die Räumlichkeit da dafür besitzt.
Wir haben doch auch, wie hieß das Buch von Rick Rubin, das wir uns beide gekauft haben?
Ja. Wie heißt?
Einer der größten, ich glaube, Musikproduzenten, die es gibt. Ich schreibe es in die Shownotes, sorry Leute, oder ich kann mal kurz, ich google mal parallel. Das kriegt mich jetzt auf. Ich hasse es. Kennt ihr das, wenn ihr Sachen im Kopf habt und ihr wisst nicht genau, wie es heißt?
Ich glaube, das heißt einfach nur Creativity oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Weil das ist was ganz Kurzes.
Ja, das ist super kurz, ja. Auf jeden Fall, ich schreibe es mal in die Shownotes mit rein.
Ja,
ich
ziehe
es mal raus. Ist ja auch ein Buch, wo es so ein bisschen darum geht, dass man so, also einfach einen coolen Aspekt liefert, finde ich, wie man mit Kunst umgehen kann oder wie man Inspiration sucht oder dass man vielleicht auch nicht ganz so verhärtet und ernst alles nimmt, was da passiert, sondern, ne?
Ja, total.
Und sich halt auch rechts und links so ein bisschen umguckt und einfach schaut, hey, was gibt's denn da für Dinge, die einen inspirieren können? Und manchmal sind das zum Beispiel auch, oder kann das auch ein Rascheln von Bäumen sein oder sowas
in der total. Richtung, ne? Also ich habe zum Beispiel auch mal, wenn ich allein drüber nachdenke, meine alte Clique, wo ich angefangen habe, Musik zu produzieren, habe ich einfach mal einen Spaßbeat gemacht, wo ich einfach die Lache von einem Kumpel aufgenommen habe und daraus eine Shakerline gemacht habe. Und dann Das war komplett dumm. Da habe ich eine Kick drunter gelegt, dann habe ich meine Stimme noch aufgenommen, habe irgendwas gemacht, dann habe ich von einem anderen Kumpel das noch gemacht. Aber wir haben komplett Blödsinn damit gemacht und irgendwann ist daraus ein Lied entstanden. Ja. Ich durfte es jetzt halt nicht mehr hochladen oder darf es nicht mehr hochladen, weil halt in dem Sinn Copyright, weil das meine alte Clique war und die wollten das nicht mehr oberhaben.
Ja, okay, verstehe.
Aber da habe ich auch mit dem einen Kumpel, habe ich auch WhatsApp-Nachrichten von denen genommen und habe die einfach in den Beat reingeschnitten und das hat so gut gepasst. Ey, wir haben uns den Arsch abgelacht, wir haben richtige...
Ich glaube, das hast du mir mal gezeigt, meine ich.
Ja, ich habe dir das gezeigt, glaube ich. Oder? Und dann habe ich da, dann haben wir da so Insider von unserer Clique genommen und haben das aufgenommen und alles Mögliche damit. Also, das war schon genial. Sowas hat halt auch Spaß. Das hat out of the box denke.
Ja, genau.
Ja. Das war was ganz anderes machen.
Ich werf's nochmal ein, ich hab's gerade gefunden. Also, das Buch von Rick Rubin nennt sich Kreativ, die Kunst zu sein. Hm? Der hat unter anderem Johnny Cash produziert, Adele produziert, Run DMC, Jay-Z. Also, und der gilt als so einer, der sehr offen und eben sehr spielerisch so ein bisschen mit Kreativität umgeht.
Ja, total. Also das Buch ist echt zu empfehlen.
Ja, erschienen im, ich sag's nochmal dazu, O.W. Barth Verlag. Ich glaube zumindest das E-Book, aber wie gesagt, ich mach's nochmal in die Shownotes mit rein. Haben wir beide gelesen. Ich fand's mega.
Ich bin ungefähr bei der Hälfte.
Ja, du weißt, ich lese sehr schnell, oder schneller als du. Sehr minimalistisch. Also man blättert das so auf und dann hat man irgendwie auf einer Seite nur so die halbe Seite bedruckt oder sowas. Ja, dann ist schon die Message fertig gut von ihm. Das heißt, man kommt super durch. Alles genau. So kompakte Portionsgrößen. Mhm. Vielleicht auch für Leute, die gar nicht unbedingt kreativ tätig sind. Ich fand, da waren auch so ein paar Dinge, die man allgemein so ins Leben integrieren kann, einfach ganz nett. Was wäre denn so dein, also wie wäre denn dein Prozess, wie du so produzierst? Das heißt, angenommen, du gehst jetzt eben raus und sagst, hey, ich mache einen Waldspaziergang und höre irgendwas.
Das Erste, was ich mache, ist ans Klavier sitze.
Echt? Also klavierst du die erste Station?
Ja, weil ich mag das einfach, also ich kriege auch Ideen, so ist jetzt nett, wenn ich einfach irgendwelche Töne höre. Weil ich habe ja Presets von Tönen und sonst was. Oder ich produziere einen eigenen Ton. Aber es läuft eigentlich meistens. Ich habe Akkorde im Kopf oder Gefühl im Kopf von Akkorden. Dann probiere ich aus. Von dem Ausprobieren von dem Akkordgefühl kommen dann die jeweiligen Töne da dazu. Mhm. Und dann mache ich jedes Mal aber wirklich, die Atmosphäre. Ah, okay. Erst die Atmosphäre des Tracks mit den Drums da dazu. Und dann kommt die Melodie. Und weil ich weiß, wenn die Atmosphäre steht, weiß ich, wie aggressiv die Drums sich anklingen müssen und wie viel Platz dementsprechend dann die Töne haben für die Melodie und was für eine Melodie das überhaupt da oder was für eine Melodie da überhaupt reinkommt. Also das ist wie, als würde dieses Lied mit mir sprechen wollen. Und das und es fragt mich und ich gebe einfach die Antwort dann da darauf.
Und das ist mehr oder weniger eine Routine, die du immer wieder, also die für dich angeeignet hast, weil die gut funktioniert und weil du dich da wohlfühlst.
Ja, ich habe das aber nicht aktiv gemacht. Ich habe das wirklich einfach, war schon immer so gewesen. Ich habe einfach mit
organisch Akkorden gespielt. Organisch, einfach.
Und irgendwann habe ich das mega gemacht. Dann ist eine Melodie gekommen durch Töne, wo ich dann produziert habe. Durch die Melodie habe ich dann Akkorde auch eventuell gewechselt nochmal. Und das ist dann immer so das Spielerische hinterher. So, was kann ich jetzt? Irgendwann ist ein Puzzlespiel. Du hast so viele Baustelle und Bauteile in dem Lied und Baukäste, wo du einfach sagst, das passt da, dann mache ich mit dem den Übergang, den einen Akkord kann ich für den Übergang benutzen, den Ton kann ich nur als Side-Effekt da dazu nutzen, wo dann so ein bisschen ein Riser macht oder sonst was. Also das ist wirklich, dann gibt's nur noch so Zischgeräusche, wo du dann einbaust. Wenn jetzt zum Beispiel ein Intro hast von einer Minute und dann hast du anfangs nur Drum und Bass, ein bisschen Percussions und so und dann fühlt sich das aber so leer an, dann machst du einfach ein paar Side-Geräusche rein, so und machst halt unfassbar viel Halter da drauf, dann tut's das auch nochmal atmosphärisch gestalten und so weiter und so fort. Also das ist
natürlich ein Prozess. Ja, super komplexes Ding.
Übel.
Wir gehen so langsam aufs Ende der Folge zu. Mhm. Gibt's denn irgendwas, wenn da draußen jetzt jemand sein sollte, der sagt, hey, ich hab so Bock, Musik zu machen. Gibt's denn so einen Tipp, wo du sagen kannst, für jemanden, der einsteigen will, einfach drauf los?
Also learning by doing, einfach machen. Okay. Und eventuell, so habe ich es gemacht, ich habe mir kaum Tutorials angeguckt. Gut, ich habe studiert, so ist es nicht, aber ich habe auch Vorerfahrungen gehabt, wenn es um so Plugins wie ein Kompressor oder Equalizer geht.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich habe es irgendwann angefangen, da muss ich auch jemand zitieren aus meinem Leben, wo es gesagt hat, mach aus dem das Beste, was du hast im Moment. Also es gibt ja von bis Plugins, wo halt so Schrott sind in dem Sinn, so Standard-Plugins.
Ja.
Aber es gibt halt auch dann Creme de la Creme, wo man halt den Unterschied dann auch wirklich mitbekommt. Und da habe ich angefangen, mit den Stock-Plugins zu arbeiten. Mhm. Und da habe ich wirklich das Maximale rausgeholt. Und erst wenn ich das Maximale hatte, weil ich dann den Prozess hinter diesen Sachen verstanden habe, bin ich ins nächstgrößere gegangen. Und dann wieder ins nächstgrößere. Also man sollte wirklich auch beim Auflegen zum Beispiel nicht direkt das Größte holen, weil dann bist du total überfordert mit den Knöpfen.
Also die Regel gilt,
also
Baby Steps
bei mir. Genau.
Und wahrscheinlich wie immer geduldig sein.
Total. Also ja. Es ist wirklich Learning by Doing zum Schluss. Und definitiv, was ich gar kein Fan von bin, sind MIDIs benutze. Okay. Also das MIDIs bedeutet vorgefertigte Melodien. Klar, das kann man machen. Ich benutze es auch teilweise. Aber ich mache trotzdem mein eigenes Zeug da draus. Ich benutze es als Inspiration, aber ich mache meinen eigenen Stil dann da draus.
Ja.
Aber ich bin gar kein Fan davon, wenn ich so Werbung mitbekomme auf Insta oder auf YouTube oder so. Oh, jetzt, ihr müsst gar nichts mehr können in der Musik. Guck mal hier. Und hier gibt es nur noch die Akkorde, wo ihr nur Copy-Paste reinmacht. Und ich denke so, seid ihr bescheuert?
Musik, ja, aber das gibt's überall. Also es gibt ja auch im Schreiben, ja, gibt's dann irgendwie so Leute, die sagen, wenn du diese drei Tipps befolgst, wirst du definitiv Bestseller-Autor.
Ja, aber es gibt halt keine vorgefertigten Sachen bei euch in dem Bereich. Bei uns kannst du Copy-Paste einfach einen Akkord machen. Ah, das Gefühl passt. Was ist das nächste Gefühl? Aber selber aktiv drüber nachdenke, wie die Akkorde aufgebaut sind. Was ist die Quinte? Was ist die Terz? Was ist eine Sekunde? Was ist eine Oktave? Sowas muss man auch lernen.
Also sich einfach vielleicht auch mit der Materie dahinter, dem Handwerk, dem Fach beschäftigen, bevor man überhaupt rangeht.
So ein definitiv.
Aber man kann ja trotzdem vielleicht auf den Tisch klopfen oder sowas und seine Beats so machen und sowas und sich ein Mikrofon, wie wir jetzt vor uns stehen haben,
holen. Alles ist Musik, tatsächlich.
Alles ist Musik, genau.
Es ist wirklich original. Du kannst aus allem irgendwas machen.
Sogar das Rascheln im Wald oder das Lachen des Kumpels.
Yep.
Ja. So in etwa. Ich würde sagen,
danke für die Fragen.
Ein wundervolles Ende, ja. Wir haben wieder die Dreiviertelstunde auf dem Ticker. Deswegen würde ich sagen, mehr sogar. Ja gut, ein bisschen drüber, aber das ist okay.
Ja, war aber eine coole Folge.
Finde ich auch. Wie immer gilt für alle da draußen, also wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne an, wenn ihr irgendwelche Kommentare dazu habt, wenn ihr selber Musik produziert, DJ seid, sagt, hey, das kam mir vielleicht viel zu kurz. Oder vielleicht auch, hey, das sehe ich genauso. Also das finde ich cool, dass ihr drüber sprecht. Wenn euch Musik was gibt oder Kunst was gibt oder egal in welcher Art und Weise, wir freuen uns über Rückmeldungen jeglicher Art. Immer alle 2 Wochen sind wir da. Das heißt, diese Folge kommt am 1. Oktober raus. Ja,
das ist korrekt,
2 Wochen später sehen wir uns wieder und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Follow. Leute,
und dann
die Glocke.
Bist du ausgefragt.
Das nächste Mal bin ich dran.
Oh
das
ja. Stimmt. Und ich bin echt gespannt, was mir für Fragen einfallen.
Ich bin auch gespannt.
Weil ich habe keine Ahnung von deiner Szene. Gell? Das ist unglaublich.
Ja, vielleicht. Ja, auch keine von deiner. Also,
das stimmt.
Ja, aber vielleicht konntest du ja heute auch Inspiration ziehen, wie wir gerade gelernt haben. Aus vielem kann man Inspiration ziehen.
Ja, so oder so.
Genau, deswegen folgt uns, wie gesagt, abonniert uns, Daumen hoch, was auch immer euer Podcast-Hoster des Vertrauens erfordert, dass ihr uns folgen könnt. Wir freuen uns über jeden. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute und verabschieden uns mit den gleichen Worten wie immer, nämlich be creative, be happy.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.